Frau Magister Claudia Schwab-Eckel ist über unterschiedliche Ausbildungen und berufliche Tätigkeiten zu ihrem jetzigen Traumjob als Aufstellungsleiterin, Lebens- und Sozialberaterin und Supervisorin gekommen und möchte in ihrer Praxis ihren Klientinnen und Klienten auch helfen, ihren Weg zu finden und zu einem inneren Leuchten zu kommen. Also ein sehr interessanter Gast bei unserem Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Magister Schwab-Eckel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
So gerne. Danke für die Einladung.
Sie sind ja ganz in der Nähe von mir im Ärztezentrum in Mauer und arbeiten dort in verschiedensten Funktionen, soweit ich das gesehen habe, nämlich als psychologische Beraterin, als Aufstellungsleiterin und als Supervisorin. Welche dieser drei Funktionen ist Ihnen denn da am wichtigsten?
Also das geht Hand in Hand. Wenn ich als Supervisorin tätig bin, mache ich einfach eine Beratung im Jobkontext. Aber die Haltung und die Art, wie ich berate, ist genau dieselbe, wie wenn jemand zu mir kommt mit einem privaten Thema. Also psychologische Beratung und Aufstellungsarbeit gehen insofern Hand in Hand, weil das Tool ist, das ich am liebsten verwende.
Sie haben eine reiche Erfahrung in verschiedensten Berufsfeldern auch. Und ich habe so das Gefühl, wie ich das gelesen habe, dass das irgendwie doch alles positiv zusammenhängt. Weil Sie haben nun für sich Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Gut, Spanisch auch, das hilft Ihnen vielleicht am wenigsten. Aber ist natürlich auch eine tolle Sache. Ich denke mal, das hilft auch bei dieser Tätigkeit, dass Sie viel in der Öffentlichkeitsarbeit als Journalistin tätig waren, weil das doch auch eine bestimmte Lebenserfahrung bringt, Umgang mit Menschen, und man weiß, wie Menschen funktionieren, oder täusche ich mich da?
Es ist richtig, und es ist irgendwie im Nachhinein immer so spannend, wie einen das Leben halt so weiterschickt von einer Station in die nächste. Und ich kann zu jeder Station, Arbeitsstation sagen, was ich dort gelernt habe, und ich kann alles davon jetzt brauchen. Vor allem die Arbeit bei Ö1 in der Wissenschaftsredaktion als Radiojournalistin war für mich so wertvoll, weil ich dort gelernt habe, sehr kurz und prägnant und klar sehr komplexe Inhalte zu verstehen und wiederzugeben. Und am Ende des Tages ist das, was ich jetzt auch in meiner Beratungstätigkeit total gut brauchen kann, weil natürlich kommen die Leute mit ihrer ganzen Lebensgeschichte, und die ist durchaus komplex, und es geht darum, sie klar herunterzubrechen.
Sie haben Schwerpunktthemen gehabt, Frauen, Gesundheit, Arbeit und Kultur. Waren das Ihre Themen als Journalistin, oder sind das jetzt auch noch Schwerpunkte, die für Sie wichtig sind?
Vor allem die Frauen liegen mir sehr am Herzen. Das waren einfach Stationen, wo ich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war. Die Kultur bezieht sich auf meine Afrika-Auslandserfahrungen, und die ist gerade wichtiger denn je, weil ich komme also vor einer Woche zurück von einem Frauenretreat auf Sansibar, und da macht es einfach einen Unterschied, ob man die Kultur achtet und schätzt und auch einbringen kann, und der Kreis der Frauen war einfach ganz wunderbar.
Woher kommt diese Beziehung zu Afrika, die sich ja auch dem Namen Suvasan, spreche ich das richtig aus?
Ja, das ist richtig.
Wo es ja auch um die Sonne geht, also um die Sonne Afrikas, aber auch um die innere Sonne. Das sind ja sehr schöne Bilder, die Sie da präsentieren können. Woher kommt diese Nähe zu Afrika?
Ja, das ist eigentlich nicht sehr gut erklärbar. Es ist einfach passiert. Es war wie ein Ruf, und ich bin dann einfach hingeflogen, alleine, als sehr junge Frau, und habe dort sehr beeindruckende Dinge erlebt. Alle sagen mir dauernd, ich muss ein Buch schreiben, aber ich habe es halt noch nicht geschafft. Es zieht mich halt zum Beispiel nicht nach Japan. Ich weiß auch nicht. Und andere zieht es nach Japan. Also ich glaube, jeder hat so seine Gegenden. Und dann ergibt schon eins das andere. Also diesen Job, den wir auf Sansibar hatten, mein jetziger Mann und ich damals, hat sich ergeben aus der ersten Auslandsaufenthaltserfahrung in Simbabwe. Also weil halt jemand gewusst hat, ich habe dort schon gelebt und Erfahrungen gesammelt. Und das Suvasan ist tatsächlich so, dass ich in Simbabwe einen Künstlernamen hatte und das ist Suva, anders geschrieben. Mir war irgendwie immer klar, es hilft nichts, nach außen hin irgendwas zu repräsentieren und sich irgendwie Schminke aufzutragen und so zu tun, als ob, sondern die Menschen, die mich wirklich berühren und die wirklich was drauf haben, da kommt von innen was daher, da strahlt von innen was. Und deswegen habe ich diese Doppelsonne draus gemacht, Suvasan.
Und es geht ja auch bei Ihnen darum, dass Sie gesagt haben, Sie sind neugierig auf den Weg, den jemand finden soll, auch durch Ihre Beratung, ihn wieder zum inneren Leuchten zu bringen. Und das ist mir schon bei vielen Menschen aufgefallen, wenn man an der Straßenbahn so schaut und den Leuten ins Gesicht schaut, dass viele wirklich so etwas schattig wirken und nicht.
Ja, leider halt schon in Österreich mehr als zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Das ist irgendwie auch so ein Phänomen. Scheinbar geht's uns viel besser, aber scheinbar offensichtlich auch nicht. Also, es ist sehr individuell.
Sie haben diesen Schwerpunkt auch, also Frauen. Und wenn ich jetzt an Afrika denke, ist es, wenn ich das vielleicht nur ein Klischee, ich kenne mich da nicht aus, dass in Afrika die Frauen es eigentlich nicht so leicht haben und die Männer noch etwas patriarchalischer eingestellt sind. Oder stimmt das gar nicht?
Das ist eine schwierige Frage, sehr komplexe Frage und natürlich von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Aber was ich sagen kann, ich habe sehr beeindruckende Frauen kennengelernt, die ihr Leben trotz widrigster Schicksalsschläge wirklich großartig gemeistert haben. Dieses Schicksal sichtbar zu machen, ist ja auch so ein ganz wesentlicher Teil der Aufstellungsarbeit zum Beispiel. Also, dass wir nicht so tun, als hätten wir nichts erlebt oder unsere Mütter oder Großmütter oder auch Väter oder Großväter natürlich. Und insofern, ja, ich bin selbst eine Frau, aber ich gehe irgendwie auch mit dieser Haltung und da fahre ich ganz gut damit. Wir haben alle einen männlichen Anteil und alle einen weiblichen Anteil und bei manchen Frauen ist der männliche Anteil so ausgeprägt, viel ausgeprägter als bei manchen Männern. Insofern sind diese ganzen trennenden Klischees einfach eh schon lange nicht mehr wahr.
Wenn Sie jetzt so eine psychologische Beratung machen und auch als Aufstellungsleiterin arbeiten, wie muss man sich das vorstellen? Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, dann ist das zuerst mal so ein Gespräch nur und Sie schauen mal, was für ein Bedarf da ist. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, das passt, dann machen Sie so eine Aufstellung auch oder wird das auf alle Fälle gemacht oder was machen Sie da?
Also wenn jemand ganz neu zu mir kommt, dann ist die erste Einheit natürlich geprägt von mal einem Kennenlernen, mal einem Vertrauen aufbauen und mal überhaupt abklären, was will mein Gegenüber. Und es gibt Menschen, die kommen zu mir, weil sie eine Empfehlung bekommen haben und die wissen ganz klar, sie wollen eine Gruppenaufstellung machen. Das heißt, da können wir relativ rasch in medias res gehen und die Vorbesprechung für die Gruppenaufstellung machen. Nachdem ich da sowieso immer so circa 2 Monate Wartezeit habe, bis ein Platz frei ist, brauchen wir da sowieso ein bisschen Vorlauf. Ja? Wenn aber jemand kommt, der oder die einfach nur ein Thema hat, oder mehrere Themen hat, dann ist die erste Einheit geprägt von mal einem Sortieren und einem Klären und einem, wo genau will die Person hinschauen. Und dann gibt's Themen, da spreche ich einfach eine Empfehlung aus und sage, da kommen wir mit der Einzelaufstellung, es gibt ja auch die Möglichkeit, Einzelaufstellungen zu machen, nicht hin, das ist zu komplex, da sind zu viele Positionen involviert, das ist zu unübersichtlich. Und dann entscheidet die Person, ob sie das möchte oder nicht, weil es gibt Leute, die sagen, vor einer Gruppe mein Thema zu präsentieren, das ist mir zu arg. Und dann arbeiten wir halt in der Einzelarbeit. Und andere kommen aber nur genau deshalb, weil sie eben in der Gruppe was aufstellen wollen. Also auch das ist sehr unterschiedlich.
Wenn Sie so eine Aufstellung machen, da kommen Menschen jetzt, die einander kennen oder die ganz fremd sind und die nur bestimmte Rollen in der Aufstellung übernehmen. Oder wie funktioniert das mit der Aufstellung?
Ja, meine Lieblingsfrage, deshalb, weil so viele Menschen gerne die Aufstellungsarbeit kennenlernen möchten und genau solche Fragen haben. Und deswegen habe ich auch auf der Homepage alle Tools, die ich habe, vom Podcast über Videos, über Audios, über Text verwendet, um es zu erklären. Wir kommen zusammen in einer Gruppe von Minimum 8 Personen, meistens um die 14 Personen. Und die kennen sich zum Teil dadurch, dass sie schon öfter bei mir waren. Es ist aber nie immer dieselbe Gruppe. Also es sind immer neue Leute dabei oder die schon ganz lang nicht mehr da waren oder so. Und unter diesen Personen, die anwesend sind, sind 4 Personen, die ihr Anliegen mitbringen. Mit denen habe ich ein Vorgespräch geführt, das heißt, wir wissen genau, was wir für ein Anfangsbild haben. Und die anderen stellen sich als sogenannte Repräsentanten oder Repräsentantinnen zur Verfügung. Das ist schlichtweg und ergreifend ein Hobby. Also es gibt Menschen, die haben Aufstellungsarbeit als Hobby. Die kommen, weil ihnen das taugt, weil sie in eine Welt eintauchen wollen von Fühlen, von Bedeutung, von wichtigen Themen, so wie andere halt, weiß ich nicht, Volleyball spielen gehen. Und deswegen kommen die immer wieder. Und dann wählt die Person, die ein Anliegen hat, die Positionen, die wir vereinbart haben, also zum Beispiel die Mutter, den Vater, die Schwester oder was auch immer, aus. Und jetzt ist wichtig, die müssen nicht anwesend sein. Also wenn eine Person eine Aufstellung machen will, muss nicht ihre eigene Mutter anwesend sein, weil oft leben die ja gar nicht mehr. Dann passiert der Moment, wo ich immer sage, das ist magisch, ich kann das nicht anders beschreiben als magisch, wo die Person eingerollt wird, also sprich in die Rolle hineinkommt, indem die Person, die das Anliegen bringt, sich dahinter stellt, die Schultern berührt, sich verbindet mit der Mutter zum Beispiel und dann die Person in den Raum führt. Da gibt's Phänomene und ich staune noch immer, und ich mache das jetzt seit 19 Jahren, gell? Ich staune noch immer, wenn zum Beispiel die Person, die den Großvater repräsentiert, zu hinken beginnt beim Gehen und ich schaue die Frau, die das Thema aufstellt, an und sage, warum hinkt der jetzt? Und sie ist völlig fertig mit offenem Mund und sagt, mein Opa hat ein Holzbein, der geht so. Ich meine, kann man das erklären? Nein, kein Mensch in der Gruppe kennt den Opa, sie hat das nicht erzählt, sie hat es nicht mal mir erzählt. Selbst jetzt, wo ich das erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil das ist genau der Moment, wo unser Verstand nicht mehr mitkommt. Aber ich habe so viele solche Beispiele, wirklich so viele. Ich habe auf meiner Homepage einen Vlog, der heißt Phänomene der Aufstellungsarbeit. Da geht es nur um solche Geschichten. Das ist schon beeindruckend. Dann geht die ganze Geschichte weiter und lösende Sätze werden gesprochen und Emotionen werden durchgefühlt und die Leute bewegen sich dann auch auf andere Plätze. Das dauert zwischen einer Dreiviertelstunde und 1,5 Stunden. Also das ist jetzt zu detailliert, um das alles zu erklären. Und dann bewegt sich plötzlich im Feld nichts mehr. Und dann ist klar, jetzt sind wir für heute fertig. Und es gibt Menschen, die sagen am Anfang, ja, ich habe aber schon eine Aufstellung gemacht, und dann muss ich immer recht schmunzeln, weil unser Leben ist so komplex, unsere Beziehungsqualitäten sind so komplex und ich kann mir einerseits die Beziehung zu meiner aktuellen Chefin anschauen und draufkommen, eigentlich geht's um die Mama, wenn ich genau hinschaue, und kann trotzdem noch immer mit der Mama ein anderes Thema haben. Also wir sind halt sehr komplexe Wesen, wenn wir es uns erlauben.
Ist das für Sie sehr anstrengend und emotional auszehrend, wenn Sie so eine Gruppe leiten, oder ist das kein Problem?
Nein, im Gegenteil. Also ich hatte Tage, da war ich sehr erschöpft aufgrund unterschiedlicher Situationen und ich bin total aufgetankt rausgegangen, weil ich bin da wie ein Fisch im Wasser. Ich liebe es. Und es war jetzt gerade am Wochenende, am Sonntag auf Ö1 ein Beitrag über die Christel Lieben. Das ist eine Psychotherapeutin, die auch Aufstellungen macht. Die ist 90 Jahre alt und arbeitet noch immer. Und so sehe ich mich auch. Also ich habe überhaupt nicht vor, in Pension zu gehen. Ich halte es auch immer ganz schwierig aus, wenn jemand sagt, ja, ich habe noch 2 Jahre und 3 Monate, bis ich in Pension gehe, wo ich mir denke, Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, nachzurechnen, weil ich kann mir mein Leben ohne diese Arbeit gar nicht vorstellen. Es ist mir viel zu wertvoll und es macht viel zu viel Spaß.
Welche Funktion, ich frage jetzt wirklich ganz dumm, weil ich das überhaupt nicht kenne, haben Sie jetzt eigentlich bei so einer Aufstellung? Sie müssen ja eine besondere Kompetenz haben, dass Sie, weil es kann wahrscheinlich nicht jeder so eine Aufstellung machen, nicht? Also da muss man irgendwie, also ich sage jetzt nicht Medium oder was, aber irgendwie so eine besondere Strahlkraft haben, dass das funktioniert, nehme ich an, nicht? Also dann ist es halt diese Magie, von der Sie gesprochen haben.
Ja, also Medium, den Ausdruck mag ich nicht so gern, aber ich bin sehr wach in dem Moment und ich krieg irgendwie alles mit, was passiert gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie mein System das macht, aber ich krieg's einfach mit. Und das ist durchaus bedeutsam. Und ja, es braucht eine Portion fachliches Know-how, natürlich. Es gibt auch Themen, mit denen wir nicht arbeiten dürfen oder wo es einfach kontraindiziert ist. Und es ist jetzt erstmalig so, dass ich mein Wissen weitergebe in einer Ausbildung, die 7 Module dauert und die sehr praxisorientiert ist, damit auch andere dieses Wissen anwenden können. Weil irgendwann bin ich nicht mehr und dann soll es aber trotzdem weitergehen, in dieser Art, wie ich es halt entwickelt habe. Also ich sage immer, Aufstellungen zu leiten ist so ein bisschen wie Acrylmalen. Alle Maler oder die meisten Maler haben eine Leinwand und Malerinnen und Acrylfarben und irgendwas, mit dem sie halt diese Farbe auftragen. Und trotzdem schaut jedes Bild anders aus. Und so ist jede Aufstellung unterschiedlich.
Sie haben, wie gesagt, eine Fülle von Ausbildungen noch, die wahrscheinlich auch ein bisschen helfen kann, weil man so eine Kompetenz hat. Also erstens mal sind Sie Aufstellungsleiterin und Systemcoach, aber Sie sind auch diplomierte Lebens- und Sozialarbeiterin. Und dann haben Sie auch eine spezielle Ausbildung in Traumapädagogik. Und dann eins, wo ich gar nicht jetzt weiß, was das ist, Focusing. Was ist das?
Also zu den Ausbildungen. Man darf Aufstellungen in der Gruppe in Österreich nur dann leiten, wenn man diplomierte Lebens- und Sozialberaterin ist oder Psychotherapeutin, Psychotherapeut oder Psychologin, Psychologe. Sonst darf man in der Gruppe nicht aufstellen. Und das finde ich auch gut, wichtig und richtig. Die anderen Ausbildungen, die Sie gerade erwähnt haben, sind aus der Situation entstanden, erstens, dass ich glaube ich, nie aufhören werde zu lernen, weil immer irgendwas Spannendes daherkommt. Und die Traumapädagogik zum Beispiel habe ich gemacht, weil man kann das gar nicht verhindern. Also ich darf als Lebens- und Sozialberaterin nicht mit schweren traumatischen Erfahrungen arbeiten. Aber es kann trotzdem passieren, dass etwas hochkommt, etwas Altes, von dem die Person selber noch gar nichts weiß oder transgenerationales Trauma oder so. Und wir haben leider in der Ausbildung überhaupt nichts zu diesem Thema erfahren, außer dass wir nicht damit arbeiten dürfen. So, also was mache ich dann, wenn es passiert? Deswegen habe ich auch ein Tool entwickelt, das nennt sich Trauma-Notfallsapotheke, auch für Kollegen und Kolleginnen, dass falls was hochkommt, dass ich weiß, was ich tun kann. Focusing ist auch eine Zusatzausbildung. Das ist etwas, was ich statt der Aufstellungsarbeit mache, weil es gibt manche Themen, da braucht es so ein Hineinspüren in den Körper. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe dauernd so ein diffuses Drücken im Magen und ich war schon bei x Ärzten und Ärztinnen und alles ist medizinisch abgeklärt, aber das hört irgendwie nicht auf, dann ist der Moment, wo ich eher Focusing anwende, weil es eine körperorientierte Wahrnehmungsmethode ist und wo ich nicht das Tool der Aufstellungsarbeit verwende. Also wenn man jetzt 10 Beratungen hernimmt, dann würde ich sagen, verwende ich bei 8 die Aufstellungsarbeit und bei 2 andere Methoden.
Und dann sind Sie auch noch Kinesiologin.
So hat der Weg begonnen und zwar aus meiner Rolle als Mutter. Weil mein Sohn hatte als ganz kleines Kind ganz schwere Hautprobleme und es hat überhaupt nichts geholfen, außer die Kinesiologie. Und das hat mich so geflasht damals, dass ich mir dachte, das lerne ich jetzt doch. Und ich wollte das überhaupt nicht beruflich machen, gar nicht. Das war nicht mein Plan. Und irgendwie haben dann ganz viele Kolleginnen am Ende dieser 2 Jahre gesagt, Claudia, bitte, du musst das aber machen, du bist so gut. Und ich so, ich weiß nicht, naja, aber ich habe ja einen Job und blablabla. Naja, und wie es halt dann so kam, kamen immer mehr Leute und immer mehr Leute und ich habe meinen Brotjob reduziert und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das halt und werde selbstständig. Und das ist jetzt 19 Jahre her.
Sie sind ein Paradebeispiel dafür, also für das, was Sie mehr oder weniger auch in der Beratung leisten wollen, nämlich seinen Weg finden. Und Ihr Weg ist ja auch nicht so geradlinig gewesen, weil Sie oft eben den Beruf doch gewechselt haben wieder. Und wie ist denn das, sind Sie da selbst draufgekommen, jetzt ist es Zeit dafür? Oder hat Ihnen da jemand auch geholfen und gesagt, na, macht das jetzt das andere eher als dieses? Oder wie schafft man so Wendungen im Lebensweg zu gehen?
Ja, ist eine gute Frage. Also gesagt hat mir das niemand und das, also ich würde auch zu niemandem gehen, der mir sowas sagt, sondern begleitet haben mich Menschen sehr wohl. Und also ich mache ja Selbsterfahrung, seit ich 16 Jahre alt bin. Also ich war immer die Jüngste, überall in allen Gruppen war ich immer die Jüngste, inzwischen nicht mehr, aber damals schon. Und wann waren die Wendungen? Ich glaube immer dann, wenn ich mit dem, was war, nicht mehr glücklich war oder ganz zufrieden war oder so ein Gefühl war von, na, irgendwas fehlt mir da jetzt noch. Wie gesagt, diese diversen unterschiedlichen Jobs führen am Ende des Tages zu dem, was ich jetzt mache. Also ich brauche alles, was ich gelernt habe, damit ich jetzt das machen kann, was ich machen kann. Weil, also wenn man selbstständig ist und kein Team rund um sich hat und ich habe keine Angestellten, dann ist das schon auch viel Arbeit hinter den Kulissen, neben den Beratungen, neben den Aufstellungen, wo ich mein PR-Wissen zum Beispiel sehr, sehr gut brauchen kann. Wenn ich meinen Podcast aufnehme, gehe ich natürlich an meinen Erfahrungsschatz als Ö1-Redakteurin dran. Also ich kann alles nutzen. Aber diese Wendungen, das ist so ähnlich, wie wenn man Fluss fragen würde, warum machst du jetzt deine Biegung? Ich glaube, er könnte auch nicht genau antworten. Vielleicht, weil da ein bisschen mehr Steine liegen oder weil da irgendwie der Untergrund weicher wird oder weil da mehr Druck von hinten kommt oder so und dann macht er halt eine Biegung. Ja.
Ein schönes Bild ist das, ja. Und das Lernen spielt ja für Sie auch eine große Rolle, und zwar Lernen nicht nur im herkömmlichen Sinn, also dass man irgendwo hingeht, wo eine Kapazität ist, von der man lernt, sondern Sie sagen ganz ausdrücklich, dass Sie auch von Ihren Kindern gelernt haben, von Ihrem Ehemann lernen und so weiter. Also Sie lernen praktisch von jedem, also Sie belehren nicht so viel, sondern Sie lernen eigentlich viel von den anderen auch.
Von jeder Beziehung, die ich habe, von jeder Freundin, von jedem Gespräch. Also ich habe irgendwann einmal diesen Begriff Soul Talk, also Seelengespräch, für mich gefunden und ich bin nicht so gut im Smalltalken. Das fällt mir echt nicht leicht, aber im Soul Talk bin ich richtig gut. Und deswegen erfahre ich halt relativ schnell, relativ tief die Themen und kann mich dann auch entsprechend austauschen. Und es ist immer was dabei. Und ich lerne von vielen Menschen, ja.
Ja, und jetzt zum Abschluss noch, um Sie noch näher kennenzulernen, unseren kurzen Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ich liebe ganz ruhige, gut eingespielte Klaviermusik.
Gibt es einen Film, den Sie besonders empfehlen könnten, oder ein Genre?
Was mich sehr bewegt hat, sind zwei Filme, und zwar sind es Die wunderbare Welt der Amelie. Total schräge Geschichte, schöne Tiefgänge. Und das andere ist mehr so ein Blockbuster, aber er bringt es gut auf den Punkt, nämlich das Eat, Pray, Love.
Julia Roberts.
Genau, weil wir halt viel sind und nur weil wir scheinbar oberflächlich essen, heißt das nicht, dass wir auch Tiefgang haben können. Und diese Mischung finde ich recht schön.
Ja, und durch Ihren Mann haben Sie einen guten Zugang zu Büchern. Und gibt es ein Lieblingsbuch, das Sie haben auch?
Schwierige Frage natürlich, weil ich viel lese, wobei ich sagen muss, ich bin eine Quartalsleserin. Und zwar deshalb, weil ich so viele Geschichten von meinen Klienten und Klientinnen höre, dass ich manchmal keine Kapazitäten für weitere Geschichten habe. Also in Wahrheit sind die Bücher mir die liebsten Bücher, die mir die Menschen auf den Tisch legen mit ihren Geschichten, mit ihren Lebensmanuskripten sozusagen.
Gibt es eine Lieblingsspeise?
Ja, also ich komme ja gerade aus Sansibar mit einer Frauengruppe, wo ich das erste Mal eine Seminarreise angeboten habe. Und dort gab es in der Früh einen köstlichen Teller mit frischem Obst und am Abend alle möglichen Varianten von Curries. Und das würde ich sagen, ist so circa der kulinarische Himmel, den man mir anbieten kann.
Passen Sie diesbezüglich auch gut nach Afrika, ich habe zu Afrika ja. dazu. Deine Lieblingsfarbe?
Also in meiner Praxis ist alles gelb, mein Auto ist gelb. Ich würde sagen, gelb ist schon eine sehr wichtige Farbe für mich.
Das wird klar, genau. Ein Lokal, das Sie empfehlen könnten?
Was ich gern mache mit meinem Mann, ist, dass wir zum Naschmarkt gehen und dort irgendwo in ein Frühstückslokal einfallen. Das ist immer ein unterschiedliches, ehrlich gesagt, dort, wo halt ein Platz frei ist, weil das ist ja immer recht voll.
Ein bevorzugter Urlaubsort?
Also nachdem ich, wie gesagt, gerade von Sansibar komme, und zwar von der Ostküste, wo das Meer sich so schön zurückzieht bei Ebbe- und Flutsituationen und dann wieder kommt und ich die Füße in den weißen Sand stecken kann und das Wasser so schön warm ist und die Leute einfach so freundlich sind, würde ich jetzt gerade sagen Sansibar.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin eine offene und lebenshungrige Person.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Also ich habe ein einziges Tattoo am Körper und das sind die drei englischen Wörter Love, Live, Love, also Lebe, Liebe, Lache. Etwas abgeändert ist mein Arbeitsmotto Lösen, Lachen, leichter werden und ich würde sagen, das passt schon als Motto.
Genau, und dann kommt auch dieses innere Strahlen dann zurück vielleicht, dass, wenn man das schafft.
Genau.
Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Also es gibt viele Prominente, mit denen ich gerne einen Tag verbringen würde, weil es einfach tolle Menschen sind. Die vorher schon erwähnte Christel Lieben, die 90-jährige Aufstellungskollegin von mir, mit der würde ich unglaublich gerne einen Tag plaudern. Und wer mir noch einfällt, ist der André Heller. Den durfte ich mal in seinem wunderschönen Park in Marrakesch oder in der Nähe von Marrakesch live begrüßen und sehen. Und der war so normal und das war so angenehm. Und das ist so ein kreativer Kopf, der so viele Dinge umgesetzt hat. Also das wird mir schon gefallen.
Gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen wollten?
95-jährige Frau macht noch immer Aufstellungen.
Länger als die Frau Liebe sozusagen. Dann ergibt sich schon die Frage sozusagen, wie Sie sich in 10, 15 Jahren sehen. Das ist gar kein Thema, weil es geht auch um Jahrzehnte bei Ihnen, wo Sie sich weiterentwickeln wollen in Ihrem Bereich.
Wobei ich schon sagen muss, also das, was da jetzt gerade begonnen hat mit dieser Seminarreise nach Sansibar, das möchte ich unbedingt ausbauen, weil es ist für mich der ideale Mix aus, ich gebe mein Know-how weiter und ich mache gleichzeitig Urlaub. Also besser geht's irgendwie nicht. Und von dem mehr und durchaus auch unterschiedliche Locations kann ich mir vorstellen. Das reizt mich schon. Und dieses Schreiben der Bücher. Also ich habe, ehrlich gestanden, 4 begonnene Bücher, wo ich genau weiß, was da drin stehen soll. Aber ja, ich komme halt irgendwie noch nicht so dazu, weil immer irgendwas anderes ist, was halt noch so tagesgeschäftsmäßig ist.
Ja, da wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung. Danke.